9. Polarisierung. Konservative Gegner der Klimaforschung. Vertrauen in Wissenschaft hängt von Stereotypen über die politischen Werte der Wissenschaftler ab. Welche Leistung braucht es, um 1 Million Ökos zu stoppen? Fragten euphorisierte Republikaner nach dem Wahlsieg Ronald Reagans 1981. Die Antwort: ein Watt. James Watt, Reagans neuer Innenminister, inszenierte sich als Kämpfer gegen die Umweltbewegung. Umweltschutz, so schimpfte er im Wall Street Journal, sei ein linker Kult, um Regierungen zu Fall zu bringen, an die ich glaube. Das Bündnis von Linken und Ökos in den 1970er Jahren hatte Konservative gegen die Umweltbewegung aufgebracht. Während die Demokratische Partei diese Gruppen als politische Ressource nutzte, verbündeten sich die Republikaner mit der Energieindustrie. Anstatt aber, wie erhofft, die junge Klimabewegung lahmzulegen, wurde sie angestachelt. Umweltschützer, Wissenschaftler und linke Parteien rückten zusammen. Sie nahmen das Klima auf die gemeinsame Agenda. Der Gründer des Umweltverbands Friends of the Earth, David Brower, und der vormalige republikanische Regierungschef von Delaware, Russell Peterson, warnten 1981, die Politik der Reagan-Regierung drohe einen neuen Trend unter Naturschützern zu beschleunigen, weg von den Republikanern. Im selben Jahr meldeten zahlreiche Umweltverbände eine deutliche Steigerung ihrer Spendenbezüge. Sie nannten es den Reagan-Effekt. Im Jahr 1976 hatte sich die Demokratische Partei in den USA des Themas angenommen. So konnte der kalifornische Politiker George Brown ein nationales Klimaprogramm durchsetzen. Die Reagan-Regierung hingegen torpedierte das Vorhaben. Ein Dorn im Auge war ihr eine Zweigstelle der NASA in New York, die keine Weltraumforschung mehr betrieb, wie es der ursprüngliche Auftrag der Behörde vorsah, sondern irdische Klimatologie, die Abteilung von James Hansen. Nachdem die New York Times am 22. August 1981 auf ihrer Titelseite von einer neuen Studie Hansens berichtet hatte, blies man zum Angriff. Studie zeigt, Erwärmungstrend könnte Meeresspiegel steigen lassen, titelte die Zeitung. Eine Provokation für die neue konservative Regierung. Der Artikel handelte von einer bedeutenden Arbeit, veröffentlicht im renommierten Wissenschaftsmagazin Science. Es war jene Analyse, auf die Pionier Guy Callender vergeblich gewartet hatte. Hansen konnte zeigen, dass die globale Temperatur seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gestiegen war, in Übereinstimmung mit den Modellsimulationen. Der Abkühlungstrend von den 1940er bis in die 1970er Jahre hatte sich umgekehrt. Ob die Erwärmung auf kohlendioxidhaltige Abgase des Menschen zurückgehe, lasse sich noch nicht feststellen, schrieb Hansen. Gleichwohl sorge das CO2 für eine fortschreitende Aufheizung der Atmosphäre, so seine Einschätzung. Ob der Meeresspiegel im Gefolge steigen oder fallen werde, sei ebenfalls noch unklar. Ein milderes Klima an den Polen könne für mehr Schneefall sorgen und die Gletscher dort vergrößern. Zudem diskutierte Hansen eine mögliche Katastrophe, die folgende Generationen von Klimamodellen in hunderten Studien immer wieder aufs Neue durchspielen sollten und die auf eine Nature-Publikation des Gletscherforschers John Mercer aus dem Jahr 1978 zurückgeht. Es sei möglich, dass das Abrutschen des westantarktischen Eisschilds bei einer Verdopplung des atmosphärischen CO2-Gehalts den Meeresspiegel im Zuge der Erwärmung um 5 bis 6 Meter heben werde. Hansen hatte dafür gesorgt, dass seine Studie Bekanntheit erlangte. Kurz zuvor war er bei Walter Sullivan, Wissenschaftsjournalist bei der New York Times, mit der Arbeit vorstellig geworden. Sullivans Artikel erschien auf der Titelseite. Der menschengemachte Treibhauseffekt befördere den Klimawandel. Eine Woche später kam das Blatt in einem Leitartikel zu dem Schluss, das Phänomen sei nach wie vor zu ungewiss, um eine totale Umstellung der Energiepolitik zu rechtfertigen. Hansens Studie habe gleichwohl eine deutliche Warnung zum Ausdruck gebracht. In Gefahr aber schwebte zunächst er selbst. Auf Geheiß der neuen Reagan-Regierung stoppte die NASA die Finanzierung seiner Zweigstelle in New York. Nur das Einschreiten der Umweltbehörde EPA rettete die Gruppe. 5 Stellen wurden jedoch gestrichen. Ein junger Senator der Demokraten aus Tennessee, gut 20 Jahre später Vizepräsident, eilte zu Hilfe. Al Gore hatte sich vorgenommen, die Reagan-Regierung bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus in Washington wegen des Klimathemas in die Mangel zu nehmen. 2007 sollte er für seine Aufklärung in Sachen globaler Erwärmung den Friedensnobelpreis bekommen. Sein Vater, Al Gore Sr., hatte sich als Manager einer Erdölfirma ein Vermögen erarbeitet und an seinen Sohn vererbt. Al Gore Jr. stieg nach seiner Zeit in der Politik ebenfalls ins Energiegeschäft ein. 2004 gründete er die Firma Generation Investment Management, eine erfolgreiche Beratungsfirma für grüne Investitionen. Umweltthemen machte er zu seinem Steckenpferd. Anfang der 1980er Jahre veranstaltete Gore Frühstücksseminare mit Forschern, in denen er Behördenleiter mit den Gedanken der Wissenschaftler vertraut machte und konfrontierte die Republikaner regelmäßig bei Anhörungen. Doch Präsident Reagan schwenkte nicht ein und ließ sogar die Solarkollektoren auf dem Weißen Haus demontieren, die sein Vorgänger Jimmy Carter vorher dort angebracht hatte. Die Polarisierung schritt voran. Bereits in den 1970er Jahren hatte die amerikanische Wissenschaftsgesellschaft AAAS politisch gefärbte Resolutionen zur Geschlechtergerechtigkeit und dem Vietnamkrieg herausgegeben. Experten profilierten sich als Stichwortgeber für Interessengruppen, was Misstrauen schürte. In den USA begannen Gutachtenschlachten ums Klima. Jede Partei holte sich die fachliche Meinung, die sie brauchte, um die Politik machen zu können, die sie wollte. So lief es auch in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten äußerten in einer Umfrage in den 1990er Jahren, dass sie bewusst Forschungsergebnisse suchen, die ihren Standpunkt unterstützen. Zuerst veröffentlichte die US-Umweltbehörde EPA im Herbst 1983 ein Gutachten, das den kompletten Ausstieg aus der Kohleenergie bis zum Jahr 2000 als effektive Maßnahme gegen eine globale Erwärmung propagierte. Die New York Times berichtete auf ihrer Titelseite: EPA-Report sieht Erderwärmung ab 1990, was sich als korrekte Prognose erweisen sollte. 3 Tage später folgte der Report der National Academy of Sciences, der sich auf die Ergebnisse des CO2-Programms berief. Der lückenhafte Sachstand über eine von Kohlendioxid verursachte Erwärmung würde keine Maßnahmen zur Eindämmung fossiler Energien rechtfertigen, erklärte der Direktor der renommierten Scripps Institution of Oceanography, William Nirenberg. Die New York Times titelte daraufhin: Widerstand gegen Eile wegen globaler Erwärmung. Es seien noch 20 Jahre Zeit, bevor Maßnahmen ergriffen werden müssten, hatte Nirenberg der Zeitung gesagt. Konservative fremdelten mit der Klimaforschung, die zunehmend einseitiger besetzt war. Eine Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2009 offenbarte, dass sich nur noch 4% der Geowissenschaftler in den USA als Wähler der Republikaner bezeichneten. Eine Umfrage, veröffentlicht 2023 im Fachblatt Nature Sustainability, zeigte große Unterstützung für das Konzept Degrowth, auf Deutsch auch als Postwachstum bezeichnet, unter Klimaforschern, wobei sich vor allem solche aus wohlhabenden Ländern für die Reduzierung wirtschaftlicher Aktivität aussprachen. Naturwissenschaftler verfassten Bücher, in denen sie gegen Ungleichheit und für Staatsdirigismus schrieben. Selbst auf den UN-Klimabericht schlug die politische Präferenz durch. Im 6. Sachstandsreport des IPCC 2022 standen Aufrufe zur Umverteilung für Intersektionalität und Geschlechtergerechtigkeit so, als ob es sich dabei nicht um politische Forderungen, sondern um neutrale Fakten handelte. Solche Inhalte, kommentierte der Klimatologe Patrick Brown, bestätige Konservative in dem Glauben, dass die Klimaforschung ihr politischer Gegner sei. Mit der Auffassung ist er nicht allein. Konservative neigen dazu, Wissenschaftlern zu misstrauen, wenn sie glauben, dass diese links sind. Aber dieser Effekt wird erheblich verringert oder sogar umgekehrt, wenn Wissenschaftler als konservativer wahrgenommen werden. Fassen drei Forscher 2024 ihre Studie in Science Communication zusammen, in der sie die Haltung politischer Lager zu wissenschaftlichen Disziplinen ausgewertet haben. Am weitesten links stand in der Wahrnehmung von Befragten in den USA die Klimaforschung.